Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Am 10. März 1985 machen Spaziergängerinnen in einem Waldstück im Kreis Göppingen eine grauenhafte Entdeckung. Eine nackte, gefesselte Leiche liegt im Gestrüpp unter Bäumen, seit Wochen schon. Für die Polizei besteht kein Zweifel, die 31-jährige Renate Borst wurde ermordet. Doch alle Spuren zum Täter verlaufen im Sande. Der Mordfall wird zum ungelösten Cold Case. 40 Jahre nach der Tat kommt neue Bewegung in den Fall. Ein Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft und muss sich womöglich bald vor Gericht verantworten. Was steckt hinter dem Verbrechen, das 4 Jahrzehnte lang ein Rätsel blieb, und wird nach all der Zeit wirklich noch ein Täter zur Rechenschaft gezogen? Darüber sprechen wir heute bei Akte Südwest, dem Crime-Podcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und bei mir zu Gast sind heute 2 Kolleginnen. Eine von ihnen kennen treue Hörerinnen und Hörer schon, Reporterin Julia Horn aus unserer Regionalredaktion in Ulm. Hallo Julia.
Ja, hallo Roland. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf.
Ja, freut mich auch. Die zweite im Bunde, ihr recherchiert in dem Fall auch gemeinsam, ist Verena Eisele, ebenfalls aus der Regionalredaktion. Hallo Verena, willkommen bei deiner Podcast-Premiere.
Ja, hallo Roland. Bin gespannt, was mich erwartet.
Für mich ist das heute auch eine kleine Premiere, denn wir nehmen heute zum ersten Mal auf in unserem tollen neuen Podcast-Studio, in unserem tollen neuen Neubau. Und das heißt für unsere Hörerinnen und Hörer, Genuschel, verschluckte Silben und alles andere gibt es ab jetzt in Top-Audio-Qualität. Und außerdem laufen hier auch ein paar Kameras heute mit und filmen das Ganze. Mal sehen, ob man davon irgendwann auch was der Öffentlichkeit zeigen kann. Die Frisuren sitzen in jedem Fall schon mal für alle Fälle. Für unseren heutigen Fall brauchen wir noch ein kleines Vorwort, denn es geht heute, wie gesagt, um ein Cold Case. Der Mord an Renate Borst ist immer noch nicht aufgeklärt. Es liegt auch immer noch vieles im Dunkeln, aber das könnte sich bald ändern. Denn es gibt zwar noch kein Urteil und auch noch nicht mal eine Anklage der Staatsanwaltschaft, es gibt aber einen Verdächtigen, der in Untersuchungshaft sitzt und bei dem zumindest die Polizei sagt, das ist er. Aber natürlich gilt die Unschuldsvermutung. Wir bewegen uns hier im Bereich der sogenannten Verdachtsberichterstattung. Wir werden daher noch recht vorsichtig sein bei allen Themen rund um die Person des Verdächtigen. Wir wissen da vielleicht ein bisschen mehr, als wir sagen können und wollen. Aber das heißt auch, es wird wahrscheinlich noch weitere Akte folgen zum Fall Renate Borst geben, wenn es dann etwa wirklich zur Anklage und zum Prozess kommen sollte. Und ihr bleibt auch dran an dem Fall, ne?
Ja, wir werden dann auch den Prozess begleiten.
Ja, wir bleiben natürlich dran und sobald es zu einer Anklage kommt, werden wir natürlich wieder berichten und das weiterverfolgen, klar.
So, damit genug der Vorrede, wir gehen jetzt rein in den Fall.
Ist Ihre IT reif für ein Upgrade in die Zukunft? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH Ihr Ansprechpartner. Die KI- und Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf ein neues Level. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Mit modernen, maßgeschneiderten Lösungen. Von smarter Prozessautomatisierung bis zu individuellen KI-Anwendungen machen Experten Ihr Unternehmen fit für morgen. Natürlich mit erstklassigem Service. Das engagierte Team begleitet Sie von der Idee bis zur Umsetzung für einen reibungslosen, intelligenten Wandel. Die Systemhaus Ulm GmbH. Ihr KI-Systemhaus Nummer 1 in Ulm. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de.
Dann fangen wir an mit dem Fund der Leiche. Das ist, wie schon gesagt, am 10. März 1985 und wir sind im Landkreis Göppingen. Ihr wart vor Ort und habt euch das angeschaut. Wo sind wir denn da genau?
Wir sind da genau gesagt in Deggingen. Das ist ein Ort mit etwa 5000 Einwohnern. Es liegt am Rande der Schwäbischen Alb im Vilstal. Es ist ein sehr idyllisches Dörfchen, etwas verschlafen vielleicht. Es gibt ein paar kleine Läden, viel Natur draußen rum. Wir waren in einem wunderschönen Maitag dort. Sehr grün. Es gibt die Wallfahrtskirche, Ave Maria ganz in der Nähe und auch eine Therme. Es ist so Kurort, glaube ich, sogar nebendran. Ja, so wie man gar nicht vermuten würde, was in so einem Dörfchen gefunden werden kann.
Also ein bisschen heile Welt im Vilstal, allerdings auch unweit von Göppingen, wo wir ja häufiger Kriminalfälle hier behandeln. Von wem wird die Leiche denn gefunden und wie sind die Umstände des Funds insgesamt?
Ja, also da hast du ja schon gesagt, es waren 2 Spaziergängerinnen, die Leiche gefunden haben. Das war am Vormittag des 10. März 1985. Die waren wohl auf einem Spaziergang und haben dann die Leiche in einem Waldstück gefunden, auf so einem oder neben so einem befestigten Waldweg. Und ja, es muss ein ganz schlimmer Fund gewesen sein, weil die Leiche war nackt. Sie war an den Beinen gefesselt mit einem BH und wies wohl auch ja, Verletzungen auf, also war schlimm verletzt. Es war dann auch deutlich, wohl für die Spaziergängerin und auch dann für die Polizei, die dann kam, dass sie da schon länger gelegen haben muss, weil sie einfach stark entstellt war. Zum einen wohl durch das Wetter einfach, also durch Witterungseinflüsse und zum anderen tatsächlich durch Tierfraß. Also gerade am Gesicht war sie da wohl schon ja, stark entstellt. Wie lange sie da genau lag, das war zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht klar.
Ja, also die etwas klischeehafte Formulierung grausiger Fund, die man oft hört, die trifft hier wirklich zu. Man weiß ja anfangs auch gar nicht, wer diese Frau ist. Man versucht sie anfangs erstmal zu identifizieren. Es gibt dann auch eine Obduktion und dann wird schon relativ schnell klar, das war ein Gewaltverbrechen.
Ja, sie wurde am selben Tag noch obduziert in der Gerichtsmedizin hier in Ulm und dort wurde auch kein Zweifel an einem Gewaltverbrechen festgestellt. Es hieß damals, sie sei durch Einwirkung eines dumpfen Gegenstands auf den Körper, möglicherweise auch auf den Kopf gestorben. Jetzt in der neuen Pressemitteilung der Polizei stand dann etwas davon, dass das Verletzungsmuster einem Überrollen mit einem Kraftfahrzeug wohl gleichen würde. Das war für uns eine neue Information. Wir sind uns aber nicht sicher, ob die damals vielleicht nicht schon veröffentlicht wurde, aber in den alten Berichten stand das auf jeden Fall nicht. Und unklar war eben auch, ob der Fundort auch der Tatort ist und wie lange sie dort lag, blieb auch erstmal eine offene Frage.
Wie wurde denn die Leiche identifiziert? Das war ja anfangs schwieriger aufgrund der Gesamtumstände. Wie hat man das denn rausgefunden, wer sie wirklich ist?
Ja, also man hat einen Schlüssel gefunden in der Nähe der Leiche und der hat zu einem Schließfach am Göppinger Bahnhof gepasst. Und in diesem Schließfach hat man persönliche Gegenstände gefunden und auch Dokumente. Und durch diese Dokumente konnte man sie dann als Renate Borst identifizieren. Und es kam dann im Laufe der Ermittlungen eben auch raus, dass sie sich wohl häufig an diesem Bahnhof oder in den Kneipen um den Bahnhof herum aufgehalten hat.
Dann laufen die Ermittlungen natürlich an. Die Polizei arbeitet auf Hochtouren, sucht nach Zeugen, geht Spuren nach. Es werden irgendwann auch 3000 Mark Belohnungen auf Hinweise ausgesetzt. Wo führen denn diese Spuren hin?
Ja, also zum einen, wie gesagt, an den Bahnhof in Göppingen. Zum anderen auch nach Mühlhausen im Thele. Also das ist ja ein Ort nicht weit entfernt von Deggingen. Da hat sie wohl bei Bekannten gewohnt in der Zeit vor dem Mord. Hat die dann aber verlassen. Warum genau, wissen wir nicht. Ist da also wieder ausgezogen. Und man geht davon aus, dass sie dann ja obdachlos war im Prinzip, dass sie keinen festen Wohnsitz mehr hatte. Beruflich war sie wohl Küchenhilfe, so liest man zumindest in den alten Berichten. Und vom Aussehen her ja, wird sie beschrieben als so um die 1,70 Meter groß, zierlich, nicht sonderlich gepflegt. Wurde wohl auch älter geschätzt, als sie war. Also sie war ja 31 zum Zeitpunkt ihres Todes, wurde wohl aber schon auf die 40 geschätzt, hatte auch schon so grau melierte Haare und eine Vollprothese im Oberkiefer. Wie gesagt, sie hielt sich wohl häufiger in Göppingen auf, da am Bahnhof, in diesem Milieu, kann man vielleicht sagen, unter anderem in einer Kneipe, die sehr bekannt war, nämlich die Milchbar. Die gibt's heute nicht mehr, die wurde abgerissen 2012, da wurde ja auch das ganze Bahnhofsareal dann neu gemacht. Aber wir haben so ein bisschen recherchiert zu dieser Bar und es war wohl so eine Art Szene-Kneipe, in die ja auch verlorene Seelen sozusagen konnte man auf jeden Fall auch antreffen. Also eben Menschen ohne festen Wohnsitz, Menschen, die wohl auch drogenabhängig waren, Menschen, die einfach keine festen Ansprechpartner mehr hatten in der Gesellschaft und so ein Stück weit abgehängt waren. Und da ist sie wohl auch ja, ein- und ausgegangen. Zumindest hat es damals die Polizei so mitgeteilt. Und man hat ja dann auch ihre Sachen am Bahnhof gefunden in diesem Schließfach. Kann also davon ausgehen, dass alle ihre Habseligkeiten dort waren und sie eben keine Wohnung mehr hatte.
Die Ermittlungen gehen dann weiter. Es werden immer wieder so Zwischenstände veröffentlicht. Die Polizei kommt immer so einen kleinen Schritt weiter anfangs. Es gibt dann Aufrufe nach Zeugen. Es wird nach Menschen gefragt, die vermeintlich zuletzt mit ihr gesehen worden sind. Es wird auch mal ein Mercedes-Fahrer gesucht. Wie läuft das so alles weiter und wann hört es irgendwann auf mit den Fortschritten?
Also alles, was wir dazu momentan wissen, basiert ja auf alten Artikeln von damals. Und da wurde dann so nach und nach berichtet, in den Tagen nach ihrem Fund, dass sie wohl Anfang Februar noch mit einem Mercedes-Fahrer gesehen wurde, der um die 50 Jahre alt gewesen sein soll. Ebenfalls, also das Auto hatte wohl ein Göppinger Kennzeichen. Und mit ihm ist sie nach Mühlhausen gefahren, um ihre Kleidung abzuholen. Und dieser Mann wurde gesucht. Ob man ihn gefunden hat, wissen wir auch nicht. Aber er ist nicht der Tatverdächtige, weil er müsste ja heute über 90 sein, wenn er damals um die 50 Jahre alt gewesen sein soll. Wir wissen nicht mehr über ihn, als in den Berichten steht, und auch er ist ein Fragezeichen. Am 10. Februar dann, also genau 4 Wochen vor dem Auffinden der Leiche, wurde Renate Borst dann mit einem jüngeren Mann beim Busbahnhof in Göppingen wohl gesehen. Und 21. oder 22. Februar wurde sie dann mit einem blonden Mann gesehen, der so zwischen 35 und 40 Jahre alt gewesen sein soll. Das heißt also, etwa so 2,5 Wochen vor dem Auffinden ihrer Leiche hat sie noch gelebt. Es bleiben aber ganz viele offene Fragen. Wir wissen nicht, wo sie in der Zeit ihrer Obdachlosigkeit geschlafen hat. Ihre Kleidung bleibt nach wie vor verschwunden. Sie war auch nicht im Schließfach, also die war einfach weg. Sie hatte auch die Leiche war ja auch unbekleidet. Deswegen, das ist auch sowas, wo man sich fragen kann, wo das hinkam. Es ist auch unklar, ob es ein Sexualverbrechen war. Und wir wissen auch nicht, wer diese Männer waren und welche Rolle sie in ihrem Leben gespielt haben.
Wobei man vielleicht zu dem Punkt Sexualverbrechen sagen muss, dass wohl mittlerweile schon davon ausgegangen wird, dass es eins war.
Mhm.
Wir wissen aber nicht, ob da auch die Obduktion oder sowas darauf Hinweise gab. Aber klar, die Auffindesituation, sie war nackt, mit dem BH gefesselt, liegt es natürlich schon auch nahe, muss man sagen.
Genau, in der Pressemitteilung von heute geht die Polizei davon aus, dass es ein Mord zur Verdeckung der Sexualstraftat war. Aber du hast ja gesagt, wir wissen nichts Näheres. Aber die Polizei läuft ja auch gegen eine Wand. Das heißt, die Ermittlungen verlaufen irgendwann einfach im Sande.
Ja, dadurch, dass die Polizei momentan auch noch gar nichts rauslässt an Informationen mit Verweis auf laufende Ermittlungen, wissen wir das auch nicht. Aber es scheint so gewesen zu sein. Es gab einfach keine weiteren Artikel. Also wir haben ja bei der Recherche angefragt bei den Geislinger Kollegen von der Geislinger Zeitung, ob sie uns die Archivberichte geben können. Das waren 4 Stück und danach kam nichts mehr. Also das waren noch andere Zeiten, auch wie heute. Und ich vermute mal, dass man auch nicht mehr berichtet hat, weil die Polizei auch nichts mehr zu vermelden hatte.
Ganz offensichtlich, und 40 Jahre lang bleibt es dabei auch. Wir springen dann also jetzt vom Jahr 1985 ins Hier und Jetzt nach 2026. Das sind inzwischen 41 Jahre, und wir springen auch zu euch, die ihr euch auf die Spur gemacht habt, dieses Verbrechens. Ihr habt recherchiert, auch in Deggingen habt ihr euch umgeschaut und anderswo. Wie seid ihr denn da vorgegangen?
Ja, wie die Verena schon gesagt hat, haben wir zuerst mal die alten Artikel sozusagen angefordert. Die haben uns dann auch die Geislinger Kolleginnen und Kollegen bereitgestellt. Wir haben dann auch das erste Mal ein Bild von ihr gesehen, weil das damals auch veröffentlicht wurde, um sie eben zu identifizieren am Anfang noch. Ja, und dann haben wir natürlich versucht, Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner zu finden, die uns da mehr erzählen können. Das hat sich aber als schwierig herausgestellt, weil einfach viele Personen schon verstorben sind. Es ist ja nun mal 41 Jahre her. Der Gerichtsmediziner von damals ist mittlerweile verstorben, der Staatsanwalt von damals ist mittlerweile verstorben. Und die Polizei, die äußert sich, wie eben schon gesagt, nicht zu den damaligen Ermittlungen, auch nicht zu den jetzigen Ermittlungen, einfach weil es ein laufendes Verfahren ist. Wir haben dann versucht, uns da zu helfen, haben den Bürgermeister in Mühlhausen beispielsweise kontaktiert, der wiederum rumgefragt hat, ob jemand im Ort, ob es da jemand gibt, der sie vielleicht kannte. Wir haben auch in Deggingen natürlich recherchiert, haben da rumgefragt, sind da auch auf eine langjährige Einwohnerin gestoßen, die da auch wirklich sehr verwurzelt ist im Ort. Und die hat dann auch nochmal in ihrem Umfeld nachgefragt. Es hat sich aber niemand so wirklich an die Renate Borst erinnert, und auch an diesen Leichenfund, der ja in Deggingen stattfand, konnte sich wirklich fast niemand so richtig erinnern. Also scheint nicht so ein großes Thema gewesen zu sein damals. Weitere Ansatzpunkte war dann noch der Bahnhof in Göppingen. Da war damals die Heilsarmee aktiv, so als Sozialarbeiter. Auch da haben sich die älteren Kollegen nicht an sie erinnert. Und dann gab es noch den Alfred Brandner, das ist ein ehemaliger Rettungssanitäter, der ist eben derjenige, der uns mehr erzählen konnte über die Milchbar, weil der da selber im Einsatz war als Rettungssanitäter und auch früher dann eben während seiner Ausbildungszeit einfach auch privat hingegangen ist. Das war ganz aufschlussreich, einfach um so einen Einblick zu bekommen, was das eigentlich für eine Örtlichkeit war. Und schlussendlich sind wir dann halt auch nach Deggingen gefahren und haben vor Ort uns umgehört, haben uns das alles mal angeschaut, auch dieses Waldstück mal angeschaut, wo die Leiche gefunden wurde, haben mit den Leuten vor Ort gesprochen, haben dann auf einen Tipp hin auch beim alteingesessenen Friseursalon nachgefragt. Aber auch da ergab sich eigentlich immer dasselbe Bild, dass die Menschen sich einfach nicht mehr an sie erinnern konnten und auch nicht an diesen Leichenfund, was wir schon irgendwie verwunderlich fanden, weil eine nackte Frau gefesselt mit einem BH an den Beinen wird in einem Waldstück gefunden. Das muss doch eigentlich irgendwie sich schon eingebrannt haben oder für Aufsehen gesorgt haben damals. Aber das schien einfach nicht so Thema gewesen zu sein. Und es kam dann sogar so weit, dass bei den Nachfragen auch diese eine Einwohnerin in Deggingen den Fall verwechselt hat mit einem anderen Fall, was zu der Zeit einfach diverse Mordfälle leider an Frauen gab. Also er hat sich wohl nicht in die Erinnerung eingebrannt, der Menschen. Ja.
Also uns wurde gesagt, wenn der Seniorchef im alteingesessenen Friseursalon sich nicht erinnern kann, dann haben wir schlechte Karten, dass sich irgendjemand noch erinnert quasi, weil beim Friseur ja wohl sehr viel geredet wird. Ja, und grundsätzlich waren die Leute schon interessiert in Deggingen an dem Fall. Sie konnten sich nicht daran erinnern, dass diese Frau hier gefunden wurde vor 40 Jahren. Aber sie waren daran interessiert, weil ja sie dann mitbekommen haben, dass ein Tatverdächtiger verhaftet wurde.
Wie erklärt ihr euch das? Du sagst ja, es ist ein kleines Dorf, ein bisschen heile Welt. Dann ist so ein Verbrechen, das vielleicht dort nicht stattfindet, das wissen wir nicht. Aber von dem man dann den Leichenfund hat. Klar sind es 40 Jahre, aber gibt es eine Erklärung dafür?
Direkt eine Erklärung haben wir natürlich auch nicht, aber es schien ja schon so wie sich das alles liest, dass sie am Rande der Gesellschaft vielleicht gelebt hat. Wissen tun wir es nicht, aber sie war offensichtlich obdachlos. Die Kneipe klingt jetzt auch etwas prekär und sie hatte offenbar auch keine Familie, vielleicht auch wenig soziale Kontakte. Sie war nicht eingebunden in ein Gemeindeleben durch Vereine, durch Nachbarschaft oder solche Sachen. Wir sind uns relativ sicher, wäre sie in Deggingen verwurzelt gewesen, wäre sie dort aufgewachsen, wäre das sicherlich anders gewesen. Dann hätte es wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit erregt. Aber so war sie. Sie war irgendeine Frau, die da gefunden wurde. Und natürlich war es damals auch noch anders in den 80er Jahren mit der Berichterstattung. Online findest du dazu natürlich auch nichts. Und ja, wir hatten uns eigentlich auch ein bisschen erhofft. Wir haben ja selber jetzt einen Artikel geschrieben, dass sich daraufhin vielleicht noch jemand meldet, vielleicht auch Familie oder so, kam aber tatsächlich gar nichts. Und ja, es macht auch uns ein bisschen betroffen oder nicht nur ein bisschen, aber dass ein Mensch stirbt beziehungsweise ihm gewaltsam das Leben genommen wird und keiner erinnert sich daran.
Man muss ja aber auch festhalten, bis auf den Fund der Leiche hatte diese Tat und hatte dieses Opfer wahrscheinlich gar keinen Bezug zu Deggingen, sondern eher zu Göppingen und dieser Bahnhofsszene.
Genau, also zumindest wissen wir nichts anderes. Uns ist da nichts weiteres bekannt, keine weiteren Bezüge. Ja.
Also Mühlhausen liegt 10 Minuten etwa entfernt von Deggingen, wo sie zuletzt gelebt haben soll. Aber ja, das ist auch schon alles.
Ja, es ist schon eine Besonderheit dieses Falls. Wir vergleichen es natürlich so ein bisschen mit Ulm und dem Fall Raphael Blumenstock, den wir Ende letzten Jahres mit einer großen Serie und auch mit einer Kooperation mit dem SWR-Podcast begleitet haben. Und dieser Fall ist halt 30 Jahre danach immer noch total präsent. Und Leute haben sich gemeldet, sind zu öffentlichen Veranstaltungen gekommen, haben da Erinnerungen geteilt. Und die Rechercheure und auch wir haben da ganz viele Eindrücke bekommen von Leuten, die sich an ihn erinnert haben und die ihn noch vor Augen hatten. Und der war so eine bekannte Figur hier im Nachtleben. Das ist hier offensichtlich ganz anders. Wenn man das jetzt alles zusammenfasst, und dieses Gesamtbild nimmt, wo wir nur so ein paar Hinweise haben und nur so ein paar Puzzlestücke. Was kann man denn zusammenfassend über Renate Borst überhaupt sagen als Person?
Ja, also 31 Jahre alt, ledig, hatte wohl keine eigene Familie, wo auch wenig Anschluss zu Eltern, Verwandten, sonstigen Personen außerhalb dieses Milieus. Zumindest gehen wir jetzt mal davon aus. Beruflich war sie wohl Küchenhilfe, das stand zumindest in den Berichten. Zuletzt eben obdachlos und auch davor eventuell schon wohnungslos, weil sie hat ja dann eben bei Bekannten in Mühlhausen gelebt. Also es klingt zumindest so, als hätte sie keine eigene Wohnung gehabt. Und die Beschreibung des Äußeren lässt irgendwie darauf hindeuten, dass sie schon vom Leben gezeichnet war, kann man sagen. Also wird als ungepflegt beschrieben, wird, hat eben diese Zahnprothese schon, Oberkiefer mit 31 Jahren, graue Haare schon. Also es klingt so, als hätte sie vielleicht nicht das einfachste Leben gehabt.
Und die Polizei ruft ja immer wieder Zeugen auf und sagen, ja, sie wurde mit dieser Person, mit diesem Mann gesehen, sie wurde mit jenem Mann gesehen. Sind das so Andeutungen, wo man rauslesen kann, dass sie vielleicht auch als Prostituierte in diesem Milieu unterwegs war?
Also letztendlich wissen wir es nicht, aber klar, der Eindruck, der kommt schon auf. Wir haben uns das auch gefragt. Wir haben uns auch gefragt, wo hat sie denn geschlafen in der Zeit, wo sie dann obdachlos war? Hat sie vielleicht bei Bekanntschaften, bei Männerbekanntschaften übernachtet, geschlafen? Das würde vielleicht auch erklären, warum man sie dann immer auch wieder mit verschiedenen Männern gesehen hat. Vielleicht ist sie bei denen untergekommen. Aber das sind letztendlich alles Spekulationen, über die wir halt nicht mehr wissen. Ja.
Gut, dann schließen wir diesen Teil ab. Renate Borst mag ein bisschen vergessen sein von der Nachwelt und der Gesellschaft. Und vielleicht hat ihr Tod damals schon eher so ein bisschen, zynisch gesagt, Achselzucken ausgelöst. Aber das Gute ist, Mord verjährt nicht. Und der Grund, warum wir heute über diesen Fall überhaupt sprechen, ist eben nicht das Übliche bei Cold Cases, dass man sagt, okay, das ist jetzt 40 Jahre her, wir erinnern nochmal dran, was war damals. Oder dass Angehörige an die Öffentlichkeit gehen, weil sie der Fall nicht ruhen lässt. Oder die Polizei macht nochmal, das haben wir auch, erleben wir auch öfter, macht nochmal einen letzten verzweifelten Zeugenaufruf und hängt Plakate auf und sagt, bitte meldet euch. Nein, in diesem Fall ist es anders. Es gibt eine Razzia, es gibt eine Durchsuchung am 6. November 2025. Und diese Durchsuchung, die ist nicht von Pappe.
Das ist auch der Grund, warum wir auf den Fall dann aufgesprungen sind, weil wohl in diesem November letztes Jahr ein Einsatz in dem Ort Schwendi im Kreis Biberach stattgefunden hat, also genauer gesagt in einem kleinen Teilort. Und ja, da, wie du sagst, der war nicht vom Pappe, da waren einige Fahrzeuge von der Polizei da. Also es war jetzt nicht anonym, man hat das definitiv mitbekommen im Ort, dass da was los ist. Und ungefähr 20 Durchsuchungskräfte der Kriminalpolizei und Spezialkräfte waren wohl im Einsatz, mehrere Polizeiautos, auch Zivilfahrzeuge und ein Räumungsfahrzeug, und ein Anwohner hat uns das auch so als Panzer beschrieben sogar. Und dabei wurden wohl eine Vielzahl von Asservaten, also Beweismittel, beschlagnahmt. Da gab es dann eine Pressemitteilung der Polizei nämlich, und darin steht auch, dass sie wohl eine Sonde verwendet haben, die Hohlräume entdecken kann. Wir wissen nicht, was sie genau gefunden haben damit, wir wissen nur, dass sie diese Sonde dabei hatten. Wir wissen nicht, ob der Tatverdächtige wirklich festgenommen wurde an diesem Tag. Wir wissen aber, dass er am Abend wohl auf freien Fuß entlassen wurde. Also er war im November dann auf jeden Fall wieder frei.
Das war diese Nachricht, wo bei mir auch so ein bisschen die Fantasie ans Laufen ging, weil es war dann auch schon die Rede, es geht um einen 40 Jahre alten Cold Case. Das ist der Grund für diese Durchsuchung. Und da werden wir natürlich alle hellhörig, wir Crime-Reporter hier im Haus. Weil, ich spekuliere da jetzt mal ein bisschen, das Vorgehen der Polizei, da bekommt man natürlich jetzt von niemandem einen Kommentar dazu, aber das hat mich schon hellhörig gemacht, weil dieser massive Einsatz, also nicht so, da klingeln mal zwei Zivilbeamte diskret und fragen mal, ob sie eine DNA-Probe haben können, sondern man kommt sozusagen mit einem Panzer, mit 20 Mann, nimmt einmal mit dem ganz großen Besteck das Haus auseinander und dreht es einmal auf links. Das macht man nicht nur mal so, weil eben der ganze Ort mitbekommt, da ist was. Und da müssen sich die Ermittler schon, zumindest intern, recht sicher sein, weil es ist ein massiver Eingriff in Rechte des Verdächtigen. Und da muss auch eine Güterabwägung stattfinden, wie massiv man dann da vorgeht. Und andererseits wäre es natürlich auch sehr peinlich für Polizei und Staatsanwaltschaft, wenn sie das Ganze dann später in Luft auflöst. Das heißt natürlich ausdrücklich nicht, dass jemand wirklich schuldig ist. Wir hatten auch schon in diesem Podcast einen Fall, wo ein Ulmer Rentner mit dem SEK aufgestöbert wurde und ins Gefängnis kam und vor Gericht gestellt wurde und hat sich dann dort alles in Luft aufgelöst im Prozess. Den Fall bitte gerne mal nachhören in unserem Archiv, sehr empfehlenswert. Aber zurück zum Fall. Es wurden bei dieser Durchsuchung, wie schon gesagt, Asservate gesichert, das Haus einmal auf links gedreht. Aber der Tatverdächtige, der kommt dann abends wieder auf freien Fuß.
Ja, offenbar waren einfach die Bedingungen für eine U-Haft noch nicht erfüllt. Wir gehen auch davon aus, dass diese Asservate dann erstmal untersucht werden mussten, analysiert werden mussten. Es ging dann wohl so weiter, dass parallel auch nochmal ein ergänzendes rechtsmedizinisches Gutachten gefertigt wurde. Und zusammen mit den Asservaten und auch eben dieser DNA-Spur hat sich dann eben der Tatverdacht gegen den Mann erhärtet und schlussendlich kam es dann eben doch zu einer Festnahme.
Genau, ich glaube, wir haben diese DNA-Spur noch gar nicht erwähnt. Die ist offensichtlich der Schlüssel für das Ganze. Da scheint es eine damals gesicherte Spur oder Teilspur zu geben, die jetzt eine Übereinstimmung ergeben hat. Und er kommt zwar wieder auf freien Fuß, aber ich kann mir schon vorstellen, das schläft man erstmal recht schlecht. Und das war dann, wie gesagt, im November 2025 und es bleibt dann etwa ein halbes Jahr lang ruhig. Also viele schlechte Nächte, wenn man so will. Dann aber greift die Polizei wieder zu. Anfang Mai gibt es erneut eine Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.
Genau, und dieses Mal vermeldet diese Pressemitteilung auch wirklich, dass der Mann festgenommen wurde, wohl Mitte April. In seinen Wohnräumlichkeiten, heißt es, widerstandslos durch Beamte der Kriminalpolizei. Und dann wurde er am selben Tag auch dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht in Ulm vorgeführt. Und der hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft wiederum gegen den Tatverdächtigen Untersuchungshaft wegen des Vorwurfs des Mordes angeordnet.
Genau, also wir wissen nicht, was da alles gefunden wurde mit den Sonden und dem Räumfahrzeug und wie sich dieser Verdacht dann quasi über die DNA-Spur hinaus erhärtet hat. Trotzdem ist beim Tatort im Fernsehen in dem Moment die Folge vorbei. In der Realität beginnt die Arbeit gewissermaßen für manche bei den Ermittlern zumindest erst. Denn nach der Verhaftung passiert dann schon noch so einiges und wenn die Person schon in U-Haft sitzt, sind noch einige Schritte zu gehen, bis es dann wirklich zum Prozess kommt und einem Urteil. Wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, also ganz genau wissen wir es natürlich nicht. Die Polizei schweigt da erstmal dazu. Wahrscheinlich laufen jetzt einfach gerade die Ermittlungen noch weiter. Die große Frage ist natürlich dann, ob es zur Anklage kommt. Wir gehen da jetzt eigentlich schon davon aus. Wenn die Anklage dann erhoben wird, dann reicht die Staatsanwaltschaft die ja beim Gericht ein. Das Gericht überprüft die Anklage dann und entscheidet eben, ob sie zugelassen wird. Das sogenannte Zwischenverfahren. Und hier muss man auch sagen, da gibt es schon eine große Hürde. Also das Gericht muss davon ausgehen, dass eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als eben keine Verurteilung. Und nur dann lässt sie die Anklage eben auch zu. Und dann kommt es zum eigentlichen Hauptverfahren, also zu den Prozessen, die wir kennen, die wir dann auch besuchen können als Öffentlichkeit. Und ja, wenn es zu so einem Prozess dann kommt, dann würden hoffentlich dann eben auch diese ganzen offenen Fragen oder zumindest ein Teil davon geklärt werden, weil wir ja dann eben dabei sein könnten und mehr erfahren würden.
Ja, wir haben jetzt schon mehrfach das Wort Untersuchungshaft benutzt, in der sich der Verdächtige im Moment aufhält. Was es damit genau auf sich hat und was da die Regeln dafür sind, das erklärt uns jetzt unsere Kollegin Jasmin Nalbantoglu.
Wenn eine Person in Untersuchungshaft sitzt, ist er oder sie zwar in einer Gefängniszelle eingesperrt, juristisch muss die U-Haft aber klar von der Strafhaft unterschieden werden. Statt als Strafe dient die U-Haft im Prinzip allein dazu, dass ein Strafverfahren durchgeführt werden kann und Ermittlungen nicht behindert werden. Sie soll also verhindern, dass ein Verdächtiger untertaucht, Beweise verschwinden lässt oder Zeugen beeinflusst. Für die Untersuchungshaft muss der dringende Tatverdacht gegen eine Person bestehen. Außerdem muss es einen Haftgrund geben, zum Beispiel Fluchtgefahr oder Verdunkelungsgefahr, also eben den Verdacht, dass der Beschuldigte Einfluss auf Beweise oder Zeugen nehmen könnte. In bestimmten Fällen kann die U-Haft auch wegen Wiederholungsgefahr angeordnet werden. Notwendig ist dafür in jedem Fall ein richterlicher Haftbefehl. Da es sich um eine einschneidende Maßnahme handelt und grundsätzlich die Unschuldsvermutung gilt, muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt sein. Außerdem darf eine U-Haft vor dem Urteil grundsätzlich nur maximal 6 Monate andauern. Wenn sie ausnahmsweise verlängert werden soll, ist dafür ein Entscheid eines Oberlandesgerichts notwendig.
Jetzt kommen wir langsam auf die Zielgerade. Lasst uns aber noch einen kleinen Schritt weitergehen. Ihr habt ja, wie schon erwähnt, auch in Schwendi recherchiert, einen Wohnort des Verdächtigen, und euch umgeschaut. Wie haben denn die Menschen im Ort auf diese Razzia, die ja sehr massiv war, und die Ermittlungen und diese Nachrichten reagiert?
Ja, das war natürlich schon definitiv Thema am Ort. Man kennt sich dort, es ist sehr klein. Alle Anwohner, mit denen wir gesprochen haben, wussten, um wen es geht tatsächlich oder zumindest um wessen Haus es geht. Und ein Mensch, der an uns vorbeikam, eben sagte uns auch sinngemäß, ja, sowas passiert nicht nur in der Großstadt, sondern auch im Kleinen. Also er hat dann wörtlich sowas gesagt wie, auch hier findet Hurerei und Mord statt, wie man ja sieht. Und natürlich ist das in so einem kleinen Dorf definitiv was anderes, wenn so eine Untersuchung stattfindet, wie wenn sie jetzt in Berlin oder in einer anderen Großstadt stattfinden würde, weil sich alle eben kennen. Und jetzt stellen sich natürlich alle so die Frage, was genau hat dieser Mann gemacht? Hat er wirklich was gemacht? Und wie geht's weiter?
Ja, die Frage wollen wir irgendwann auch beantwortet haben. Zum Verdächtigen spüren die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch, wollen wir uns ein bisschen zurückhalten. Aber was kann man bei aller Vorsicht sagen zu ihm? Das Alter ist ja zum Beispiel bekannt.
Genau, das Alter ist bekannt. Das hat die Polizei auch rausgegeben. Also ich glaube, zum Zeitpunkt der Durchsuchung war er 69 Jahre alt. Mittlerweile ist er 70 Jahre alt. Wir können eben sagen, dass ja er Familienanschluss hat. Wir gehen jetzt nicht weiter darauf ein, wie diese Familie aussieht oder aus wem die besteht. Aber er hat Familienanschluss und lebte wohl in diesem Ort eher zurückgezogen. Also es war jetzt nicht so, dass er da in allen Vereinen irgendwie aktiv war und da besonders herausgestochen ist. Und dabei würden wir es dann auch belassen.
Dabei sollten wir es dann auch belassen. Es gilt, ich betone das hier nochmal, die Unschuldsvermutung juristisch so lange, bis jemand rechtskräftig verurteilt ist. Auch der Pressekodex gibt uns da als seriöses Medium natürlich klare Vorgaben. Wenn jemand verdächtig ist, ist er noch kein Angeklagter und erst recht und noch lange nicht schuldig. Und es gibt prominente Beispiele, wie auch zum Beispiel den Fall Kachelmann, wo erst im Prozess klar wurde, dass der Beschuldigte unschuldig war. Ein berühmter Fall, bei dem die True Crime Queen Sabine Rückert, eine Freundin unseres Podcasts, eine wichtige Rolle gespielt hat. Wir werden den Fall Renate Borst weiterverfolgen und sehen, ob ein Mörder von Renate Borst noch zur Verantwortung gezogen wird nach über 40 Jahren. Und wir sind da auch selber sehr gespannt, wie es weitergeht. Wenn irgendjemand irgendetwas weiß über diesen Fall oder es anderweitig jetzt beim Hören des Podcasts geklingelt hat oder wenn jemand Gesprächsbedarf hat zu dieser Tat und zu diesen Ermittlungen, zum Beispiel auch als Anwalt, wir sind da offen. Meldet euch gerne unter podcast@svp.de. zu treuen Händen oder auf allen anderen Kanälen. Und natürlich ist auch die Polizei immer noch für Hinweise und Zeugen dankbar. Einen Link zur Polizei Ulm findet ihr auch in den Shownotes. Das wäre es für heute. Julia, Verena, wir sehen uns hoffentlich und wahrscheinlich irgendwann wieder hier im Studio. Und bis dahin vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Ja, danke euch. Tschüss.
Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleibt uns gewogen und bis bald. Tschüss.
Akte Südwest ist eine Produktion der Südwestpresse. Wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an podcast@svp.de. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr Akte Südwest bewertet. Das geht zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcasts. Wenn ihr mehr über Verbrechen und Kriminalität in Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch die Seite svp.de/crime. Dort findet ihr auch unseren kostenlosen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr nichts rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug vom Podcast bekommen könnt, dann empfehlen wir euch unseren Fußball-Podcast Spatzenfunk. Dort berichtet die Sportredaktion der Südwestpresse über die Profifußballer des SSV Ulm 1846 Fußball. Unsere Kolleginnen und Kollegen sprechen mit Spielern und Verantwortlichen, geben exklusive Einblicke und analysieren die Spiele. Den Spatzenfunk findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.